Einen schönen guten Abend hier auf Radio Maria Österreich wünscht Ihnen Martina Kuttmeier. Es ist kurz nach 20.30 Uhr und wir dürfen nun wieder umschalten für den Grundkurs Philosophie. Ich darf dazu begrüßen Dr. Peter Ecker auf Sendung. Einen schönen guten Abend, Herr Doktor.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Heiliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns heute einer neuen philosophischen Strömung zuwenden, die im 20. Jahrhundert entstanden ist. Und bei dieser Strömung geht es um die sogenannte Philosophie der Phänomenologie. Was hat denn diese neue Strömung für ein Ziel? Das große Anliegen und Ziel der Phänomenologie war es, zu einer objektiven Erkenntnis zu gelangen. Die Philosophie der Phänomenologie wollte zeigen, dass es möglich ist, zu einer objektiven und damit auch zu einer wahren Erkenntnis zu gelangen. Seit der beginnenden Neuzeit war es nämlich dazu gekommen, dass die Erkenntnis mehr und mehr zu einer subjektiven Sache wurde. Die neuzeitlichen und modernen philosophischen Strömungen lehrten, dass die Erkenntnis das Ergebnis der menschlichen Sinnesorgane und der menschlichen Denkgesetze sei. Die Erkenntnis sei also nur das Produkt der menschlichen Erkenntnisformen. Auf diese Weise war es aber nicht mehr möglich, von einer objektiven Erkenntnis zu sprechen. Auf diese Weise konnte es aber auch keine wahre Erkenntnis geben. Gegen diese Lehre, dass die Erkenntnis des Menschen nur das subjektive Produkt der Sinnesorgane und der menschlichen Denkgesetze sei, wandte sich der deutsche Philosoph Edmund Husserl. Er entwickelte eine eigene Erkenntnismethode, die es ermöglichen sollte, zu einer objektiven und wahren Erkenntnis der Dinge zu gelangen. Mit Hilfe der sogenannten phänomenologischen Methode wollte Husserl zeigen, dass man hinter den Phänomenen, den Erscheinungen der Dinge, die Dinge als solche erkennen kann. Die Erkenntnis der Dinge war also nicht nur das subjektive Produkt der menschlichen Sinnesorgane und der menschlichen Denkgesetze. Die menschliche Erkenntnis war vielmehr imstande, das objektive Wesen der Dinge zu erkennen. Auf diese Weise war aber die menschliche Erkenntnis imstande, die Wahrheit zu erkennen. Diese Lehre der phänomenologischen Methode bedeutete eine philosophische Revolution. Der Ruf von Husserl, zurück zu den Dingen, hat damals im deutschen Raum und darüber hinaus wie ein lang ersehntes Signal gewirkt. Viele junge Menschen, die nach der Wahrheit suchten, horchten auf. Da gibt es einen Philosophen namens Husserl, der mit einer neuen Methode versuchte, den Zugang zu den Dingen und damit zur Wahrheit zu eröffnen. Von überall her strömten junge Menschen zu Husserl nach Göttingen, um den Meister zu hören. Zu diesen jungen Menschen gehörte auch Edith Stein aus Breslau, die damals noch eine Atheistin war, aber sehnsüchtig nach der Wahrheit strebte. Sie hatte ihre Mutter gebeten, ob sie in Göttingen bei Husserl Philosophie studieren dürfe. Und anlässlich ihrer Abreise nach Göttingen hatten ihre Schwestern einen berühmten Vers geschmiedet, in dem die Verehrung Edith Steins für den großen Philosophen Edmund Husserl zum Ausdruck kam. Und dieser Vers lautet: Jedes Mädchen träumt vom Busserl, Edith aber nur von Husserl. Ein entzückender Vers. Hier wird also zum Ausdruck gebracht, dass jedes Mädchen normalerweise vom Busserl träumt, aber Edith träumt nur von Husserl. Der war ihr offensichtlich wichtiger als ein Busserl. Sie wollte also nach Göttingen ziehen, um dort bei Edmund Husserl diese neue Philosophie der Phänomenologie kennenzulernen. Sie wollte diese neue Philosophie studieren, die es ermöglichte, wieder die Wahrheit zu erkennen. Sie hatte vorher sich schon mit verschiedenen Philosophen auseinandergesetzt, aber sie hat gemerkt, dass alle diese Philosophen immer nur vom Subjekt des Menschen ausgehen, von den Denkgesetzen ausgehen, von den Sinnesorganen ausgehen, und damit war gewissermaßen es nicht möglich, zu den Dingen selbst vorzustoßen. Die Erkenntnis war immer abhängig von den Sinnesorganen und von den Denkgesetzen, und man wusste nie, ob es möglich war, zu einem objektiven Tatbestand vorzustoßen. Natürlich braucht man bei der Erkenntnis immer die Sinnesorgane. Und es braucht auch immer die Denkgesetze. Es braucht auch die menschliche Logik. Aber die Frage war, ist nun die Erkenntnis nur das Produkt der Augen, Ohren, Nase, Mund und so weiter? Ist die Erkenntnis nur das Produkt von bestimmten Denkgesetzen? Oder können die Sinnesorgane und können die Denkgesetze vorstoßen bis zu den Dingen an sich? Können sie vorstoßen bis zur Wahrheit? Das ist die Frage. Und die Philosophie, die wirkliche Philosophie, die sucht ja nach der Wahrheit. Die wirkliche Philosophie sucht immer nach der Wahrheit. Im Unterschied zur Ideologie. Die Ideologie entwickelt Ideen, ihre eigenen Ideen, die dann die Welt bestimmen sollten. Aber die Philosophie, die klassische Philosophie, die hat immer versucht, die Wahrheit als solche zu finden. Und das ist der grundlegende Unterschied zur Ideologie, weil die Ideologie, die entwickelt Ideen. Und die entwickelt Ideen über den Menschen und über die Moral und über die Welt. Und häufig handelt es sich dabei auch um Ideen, die weit weg sind von der Wirklichkeit, die nicht das Wesen, das wahre Wesen des Menschen erfassen, sondern eine Idee vom Menschen entwickeln. Die Philosophie versucht auch, das wahre Wesen der Moral zu entdecken, aber die Ideologie, die entwickelt ihre eigenen Ideen über die Moral. Die Philosophie versucht auch, die wahren Prinzipien der Gesellschaft zu entdecken. Die Ideologie hingegen, die entwickelt Ideen über die Gesellschaft. Und immer wieder müssen wir feststellen, dass diese Ideen oft meilenweit weg sind von der Wahrheit. Dass diese Ideen oft in die Irre führen und dass diese Ideen oft die Wahrheit sogar bekämpfen. Und da kommt nun die Phänomenologie von Husserl. Der sagt, es ist möglich, mit Hilfe von bestimmten Methoden unsere Erkenntnisfähigkeiten so einzusetzen, dass es möglich ist, an die Wirklichkeit heranzukommen und damit die Wahrheit zu erkennen. Einer von den großen Anhängern von Edmund Husserl war ein junger Philosoph namens Max Scheler. Max Scheler war schon in jungen Jahren Edmund Husserl begegnet. Und er hat sofort erkannt, dass diese neue Philosophie der Phänomenologie ganz neue Perspektiven eröffnet hat. Und dieser Max Scheler hat rasch begriffen, dass diese Philosophie auch die Möglichkeit hatte, neben der Erkenntnis der wahren objektiven Wirklichkeit auch im Bereich der Moral zu objektiven Erkenntnissen zu führen. Max Scheler versuchte zu zeigen, dass auch die moralischen Werte etwas Objektives sind. Bisher hatte man erklärt, dass die moralischen Werte nur durch den Menschen festgelegt werden. Scheler versuchte nun zu zeigen, dass die moralischen Werte in sich selbst begründet sind und dass die moralischen Werte in sich selbst wertvoll sind. Auf diese Weise waren die moralischen Gebote und Normen nicht nur eine Festlegung des Menschen. Es handelte sich vielmehr um Gebote und Normen, die in der Wirklichkeit selbst verankert sind. Das bedeutete aber, dass die moralischen Gesetze objektiv und wahr sind und deshalb von allen respektiert werden müssen. Somit war also auch in der Moralphilosophie eine Wende im Gange. Max Scheler war inzwischen durch seine philosophischen Untersuchungen, die ihn mit der Möglichkeit der Wahrheit konfrontiert hatten, immer mehr in die Nähe des Katholizismus gerückt. Er wusste, dass der Katholizismus stets den Standpunkt vertreten hatte, dass es möglich sei, die objektive Wahrheit zu erkennen. Deshalb erkannte er auch die geistige Verwandtschaft zwischen der neuen objektiven Philosophie und dem Katholizismus. Scheler trat selbst in die katholische Kirche ein und wurde auch für viele andere Denker aus dem Kreis der Phänomenologie zum Anstoß, in die katholische Kirche einzutreten. Seine Vorlesungen waren sicherlich auch für Edith Stein eine philosophische Vorbereitung in Richtung Katholizismus. Auf diese Weise hat Max Scheler auch ein wenig dazu beigetragen, Edith Stein den geistigen Weg zum Katholizismus zu ebnen. Wir wollten auch darauf hinweisen, dass kein Geringerer als Papst Johannes Paul II. seine Habilitationsschrift über Max Scheler verfasst hat. Wir wissen, dass Johannes Paul II. Unter seinem früheren Namen Karol Wojtyła Professor für Moraltheologie war. Und er hat sich als solcher sehr intensiv mit der Philosophie von Max Scheler beschäftigt. Ja, er hat sogar seine Habilitationsschrift, die ihn dazu befähigte, als Professor für Moraltheologie dann zum Einsatz zu kommen, über diesen Max Scheler verfasst. Weil er nämlich erkannt hat, dass Max Scheler mit seiner phänomenologischen Methode imstande war, die Objektivität der moralischen Werte zu zeigen und zu beweisen. Der junge Karol Wojtyła hat erkannt, dass die ganze Moralphilosophie in Gefahr war, in eine rein subjektive Philosophie abzurutschen. Und als katholischer Theologe wollte er zeigen, dass die Moral auf objektiven Werten aufbaut und nicht nur das subjektive Produkt von irgendwelchen menschlichen Überlegungen ist. Wir verstehen also, um was es hier geht, liebe Freunde. Die Phänomenologie hat zunächst einmal versucht, zu zeigen, dass es möglich ist, eine objektive Erkenntnis der Dinge zu gewinnen. Und damit war es auch möglich, eine wahre Erkenntnis der Dinge zu gewinnen. Und gleichzeitig hat sich die phänomenologische Methode auch darum bemüht, zu einem objektiven Fundament der Moral vorzustoßen. Die Moral war nicht nur das Ergebnis von irgendwelchen menschlichen Überlegungen, war nicht nur das Ergebnis von Ideologien, sondern das Ergebnis einer objektiven Erkenntnis von bestimmten Werten. Und wenn es objektive Werte gibt, wenn es eine objektive Moral gibt, dann ist diese Moral auch verbindlich. Das ist genau das eigentliche Thema der Phänomenologie. Der Versuch von Husserl zu zeigen, dass die menschliche Erkenntnis imstande ist, eine objektive und wahre Erkenntnis zu erreichen. Und es ist das Ziel von Max Scheler, zu zeigen, dass es objektive moralische Werte gibt. Nach diesen kurzen einführenden Betrachtungen in die Phänomenologie wollen wir nun auf einige Punkte hinweisen, die Max Scheler bei seiner Betrachtung über den Menschen entwickelt hat. Max Scheler hat sich sehr intensiv mit der menschlichen Person auseinandergesetzt. Und er betont immer wieder, dass die Person das Eigentliche des Menschen sei. Max Scheler hat erkannt, dass der Mensch eine Person ist. Dass der Mensch nicht nur eine Nummer ist, dass der Mensch nicht nur ein Element ist, dass der Mensch nicht nur ein Teil ist, sondern dass der Mensch eine Person ist. Und jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich die Person? Und da stellt Max Scheler zunächst fest, dass die Person eine Grundlage für die Einheit des Menschen ist. Die Person ist die Voraussetzung dafür, dass die Vielheit der menschlichen Akte zu einer Einheit zusammengefasst werden können. Wenn ein Mensch zum Beispiel trotz der verschiedenen Funktionen des Sehens, des Hörens, des Riechens einen einheitlichen Gegenstand erkennen kann, so geht das auf die einheitsstiftende Tätigkeit der Person zurück. Die Person ist also, wie Max Scheler sagt, die Einheitssubstanz aller Akte, die alle verschiedenen Erkenntnisse, Gefühle, Beziehungen und so weiter zu einer Einheit zusammenfasst. Wenn es die Person nicht geben würde, dann würden diese vielen Tätigkeiten und diese vielen Eindrücke, die auf den Menschen einströmen, nie zu einer Einheit zusammengefasst werden. Die Person ist also zunächst ein Wesen, das die verschiedenen Tätigkeiten, die verschiedenen Wahrnehmungen, die verschiedenen Gedanken, die verschiedenen Eindrücke zusammenfasst. Es ist also ein Wesen, das Einheit stiftet. Bevor wir nun mit den weiteren Überlegungen fortfahren, wollen wir ein paar Klänge Musik hören.
Sie haben eingeschaltet zum Grundkurs Philosophie mit dem heutigen Thema Phänomenologie. Ich darf nun wieder an unseren Referenten Dr. Peter Ecker übergeben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind dabei, uns zu fragen, wie Max Scheler, dieser große Vertreter der phänomenologischen Philosophie, versucht, die menschliche Person zu erfassen. Und das ist etwas, was heute von ganz großer Bedeutung ist, weil wir nämlich oft nicht mehr wissen, was eigentlich eine Person ist. Und dabei ist die Person das Zentrale des Menschen. Die Person ist das einzige Wesen, das imstande ist, in dieser Wirrzahl der heutigen Zeit zu bestehen und zu überleben. Max Scheler sagt, dass die menschliche Person zunächst einmal daran zu erkennen ist, dass sie die vielen Ereignisse, die vielen Eindrücke, die vielen Geschehnisse, die vielen Erfahrungen, die vielen Gedanken zu einer Einheit zusammenfügen kann. Die Person ist also ein Wesen, das Einheit stiftet. Max Scheler sagt dann, dass die Person auch eine konstante Größe ist, eine bleibende Größe ist, die den Menschen in allen Veränderungen des Lebens denselben sein lässt. Der Mensch bleibt also trotz der verschiedenen Entwicklungen und Veränderungen die gleiche Person. Wir können das immer wieder bei einem Menschen feststellen, er verändert sich, er wird älter, er hat ein verändertes Aussehen und trotzdem ist er immer der gleiche Mensch. Der Mensch ist also eine konstante Größe, eine bleibende Größe, die sich durch das ganze Leben feststellen lässt. Gleichzeitig ist aber die Person auch eine dynamische Größe, die sich im Laufe des Lebens verändert und daher auch werden und wachsen kann. Wir können sehen, dass ein Mensch sich weiterentwickelt, dass ein Mensch wächst, dass ein Mensch reift, dass ein Mensch weise wird. Aber es ist immer dasselbe Mensch. Der Mensch ist also eine Person, in der sich Bleibendes und Veränderliches verbindet. Der Mensch ist aufgrund seines Personseins eine Konstante, aber gleichzeitig auch ein dynamisches Wesen. Das sind zwei ganz wesentliche Grundzüge der menschlichen Person. Der Mensch bleibt immer die gleiche Person, aber gleichzeitig ist der Mensch auch ein Wesen, das sich ständig weiterentwickelt. Und auf diese Art und Weise ist der Mensch also auf der einen Seite ein konstantes und auf der anderen Seite ein dynamisches Wesen. Er ist ein bleibendes Wesen und ein Wesen, das sich entwickelt. Dann stellt Max Scheler aber auch fest, dass der Mensch ein liebendes Wesen ist. Die Person ist die Voraussetzung für die geistige und personale Liebe. Die Person übersteigt die sinnliche und die vitale Sphäre und ist somit zur geistigen, personalen Liebe fähig. Die Person ist imstande, sich anderen Personen zuzuwenden und ermöglicht damit die personale Liebe. Und wenn wir einmal die Liebe in ihrer tiefsten Form erkennen wollen, dann merken wir, dass es sich dabei um eine personale Liebe handelt. Ich liebe einen Menschen nicht wegen seines Aussehens, nicht wegen seiner Kleidung, nicht wegen seiner Intelligenz, nicht wegen seines Besitzes, sondern ich liebe ihn als Person. Und als Person ist er einmalig, ist er einzigartig, ist er ein Original. Das betont Scheler immer wieder. Der Mensch ist als geistiges Wesen imstande zu einer personalen Liebe. Diese Liebe ist schließlich auch imstande, die personalen Werte des anderen zu erkennen und sie durch ihre Liebe zur vollen Entfaltung zu bringen. Ich merke, dass dieser Mensch in seiner Person hohe Qualitäten hat, dass er einen wunderbaren Charakter hat, dass er eine persönliche Seele hat. Das ist das Einzigartige des Menschen, dass er Person ist und dass ich diese Person lieben kann. Und diese Person bleibt, auch wenn sie sich äußerlich verändert. Es bleibt immer die gleiche Frau, es bleibt immer die geliebte Frau, es bleibt der gleiche Mann, Es bleibt der geliebte Mann, weil die Frau eine Person ist und weil der Mann eine Person ist. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Die Person verwirklicht sich im Streben nach Werten. Je höher die Werte sind, nach denen die Person strebt, desto mehr entfaltet sich die Person. So ermöglicht das personale Streben nach geistigen und heiligen Werten die Verwirklichung einer geistigen und heiligen Person. Das ist auch eine wunderbare, tiefe Feststellung. Max Scheler sagt, die Person strebt nach Werten. Und je mehr sie sich um Werte bemüht, desto mehr gewinnt sie auch an Wert. Und wenn diese Werte im Bereich des Geistigen sind, dann wird dadurch das Geistige zu einem Wert für diesen Menschen. Und wenn sich dieser Mensch nach Heiligkeit bemüht, dann sind die Werte der Heiligkeit prägend für diese Person. Und zum Schluss sagt dann Max Scheler auch noch, dass die Person des Menschen die Voraussetzung ist für die Verbindung mit der Person Gottes. Die geistige Person des Menschen kann sich der geistigen Person Gottes zuwenden und erfährt in der absoluten Person Gottes ihre letzte Erfüllung und Geborgenheit. Liebe Freunde, das ist eine unglaublich tiefe Erkenntnis. Max Scheler sagt, der Mensch ist eine Person und Gott ist eine Person. Und weil beide Personen sind, kann es zu einer personalen Beziehung zwischen Mensch und Gott kommen. Der Mensch ist ein geistiges Wesen und Gott ist ein geistiges Wesen und dadurch kann der Mensch als geistiges Wesen nach dem geistigen Wesen Gottes streben. Und umgekehrt kann der Mensch als geistiges Wesen die geistige Liebe von Gott aufnehmen. Und auf dieser geistigen Ebene begegnet sich dann auch die Person des Menschen und die Person Gottes. Also die Person des Menschen ist die Voraussetzung dafür, dass es zur Begegnung mit der Person Gottes kommt. Und dass diese persönliche Beziehung zwischen der Person des Menschen und der Person Gottes einmal zu einer Einheit führt, zu einer Gemeinschaft führt, zu einer personalen Beziehung und Einheit wird, die dann die ganze Ewigkeit weiterdauern soll. Wir sehen also, dass uns hier Max Scheler ganz großartige Aussagen über die Person des Menschen vermittelt. Wir wollen das noch einmal kurz zusammenfassen. Max Scheler sagt also, dass das Entscheidende des Menschen die Person sei. Die Person ist das Eigentliche des Menschen. Die Person ist die Mitte des Menschen. Die Person hat verschiedene Aufgaben und Möglichkeiten. Die Person besteht zunächst darin, dass sie imstande ist, die Vielheit der Akte, der Tätigkeiten, der Gedanken, der Eindrücke zu einer Einheit zusammenzufassen. In der Person werden verschiedenste Tätigkeiten, Gedanken, Eindrücke und so weiter zu einer Einheit zusammengefasst. Die Person ist daher auch ein einheitliches Wesen. Die Person zerfällt nicht in verschiedenste Tätigkeiten, sondern sie stellt die Einheit von vielen Akten dar. Ein zweites. Die Person ist ein bleibendes und ein dynamisches Wesen. Die Person hat ganz bestimmte Merkmale, die zu dieser Person gehören und diese Person für die ganze Dauer ihres Lebens kennzeichnet. Man kann einen Menschen von seiner Kindheit bis in das Alter hinein verfolgen. Es ist immer die gleiche Person. Aber diese Person entwickelt sich. Diese Person ist dynamisch. Diese Person reift. Diese Person wächst. Wir können also feststellen, dass es in der menschlichen Person auf der einen Seite das bleibende Element gibt und auf der anderen Seite auch das wachsende Element gibt, die Entwicklung gibt. Dann stellt Max Scheler fest, dass die Person auch ein liebendes Wesen ist. Die menschliche Person kann aufgrund ihrer Geistnatur einen Kontakt aufnehmen mit einer anderen Person. Und auf diese Art und Weise kommt es zu einer personalen Beziehung, kommt es zu einer personalen Liebe, es kommt zu einem inneren Austausch, es kommt zu einer inneren Beziehung. Die personale Liebe führt dazu, dass der Mensch das innere Wesen des anderen erkennt und schätzt und liebt. Dann stellt Max Scheler fest, dass die Person sich durch das Streben nach Werten entwickelt. Und je höher diese Werte sind, desto mehr kann sich die Person entwickeln. Und Max Scheler sagt, dass der Mensch sich um geistige Werte bemühen soll, um Werte der Liebe bemühen soll, ja, dass er sogar nach Heiligkeit streben soll. Und je mehr sich der Mensch um diese Werte bemüht, desto mehr kann sich auch seine Person entfalten. Und dann kommt er zur höchsten Form der Person, die darin besteht, dass der Mensch fähig ist, sich der Person Gottes zuzuwenden. Der Mensch ist eine Person und Gott ist eine Person. Und nun kann der Mensch aufgrund seiner personalen Natur sich Gott zuwenden. Er kann sich aber auch Gott öffnen und dadurch kann er auch vom Geist Gottes erfasst werden. Also die personale Natur des Menschen ermöglicht den Kontakt zur Person Gottes. Fassen wir das noch einmal zusammen. Die menschliche Person ist also nach Max Scheler erstens ein Wesen, das Einheit stiftet. Zweitens, die Person ist eine bleibende Größe und gleichzeitig eine dynamische Größe. Drittens, die Person ist ein liebendes Wesen. Viertens, die Person ist ein Wesen, das nach Werten strebt. Und fünftens, die Person ist imstande, auch mit der Person Gottes in Verbindung zu treten. Liebe Freunde, was für ein hohes Menschenbild wird uns hier von Max Scheler vermittelt. Er zeigt uns wieder einmal, was der Mensch ist. Der Mensch ist in seinem tiefsten Wesen eine Person. Und diese Person ist ein einheitliches Wesen, ein konstantes Wesen, ein dynamisches Wesen, ein liebendes Wesen, ein Wesen, das nach Werten strebt und ein Wesen, das nach Gott strebt. und mit Gott in Verbindung treten kann und mit Gott auch zur Einheit gelangen kann. Das ist das tiefere Wesen des Menschen. Das ist die menschliche Person. Nun hören wir wieder ein wenig Musik.
Sie hören Radio Maria Österreich. Wir sind gerade mitten im Grundkurs Philosophie mit dem Thema Phänomenologie und wir befinden uns gerade ganz im Fokus des Philosophen Max Scheler. Wir sind gerade verbunden mit Dr. Peter Ecker und ich darf nun wieder an unseren Referenten übergeben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Max Scheler hat sich dann auch mit der Frage beschäftigt, was ist denn eigentlich Liebe? Und auch da hat er wieder wunderbare Gedanken entwickelt. Max Scheler betont, dass die Liebe das Grundgesetz des Menschen und der Gesellschaft sei. Er sagt sogar, dass der Mensch zuerst ein liebendes Wesen sein muss und dass erst dann die Erkenntnis und das Wollen kommt. Max Scheler gibt damit zu verstehen, dass die Liebe die Grundlage von allem ist und dass ohne Liebe das Leben des Einzelnen und der Gesellschaft nicht gelingen kann. Max Scheler sagt, dass man nur dann wirklich erkennen kann, wenn man liebt. Und Max Scheler sagt, dass man dann nur dann richtig wollen kann, wenn man liebt. Wenn man keine Liebe hat, dann ist die Erkenntnis oft verdunkelt. Und wenn man keine Liebe hat, dann kann man oft nicht das Richtige wollen. Max Scheler spricht im Anschluss an den heiligen Augustinus vom Ordo Amoris, von der Ordnung der Liebe, die die Ordnung und das Gelingen des Lebens ermöglicht. Augustinus sagt einmal das berühmte Wort: Liebe und tu, was du willst. Die Liebe steht am Anfang. Die Liebe ist das Maß. Die Liebe lässt uns richtig erkennen. Die Liebe lässt uns das Richtige wollen. Liebe Freunde, das ist genau das, was in unserer Gesellschaft oft fehlt. Und Da wir nicht lieben, können wir nicht das Richtige erkennen. Und da wir oft nicht lieben, strebt unser Wille oft in die falsche Richtung. Wir müssen zur Liebe zurückkehren, damit wir imstande sind, richtig zu erkennen. Damit wir den anderen in der richtigen Weise sehen. Damit wir für den anderen das Richtige wollen. Scheler fragt sich dann nach der wahren Liebe. Er unterscheidet dabei zwischen der sinnlichen und der geistigen Liebe. Die sinnliche Liebe, der Eros, besteht im Verlangen und Begehren. Die sinnliche Liebe ist unendlich, aber sie macht umso durstiger, je mehr man davon trinkt. Das Wesen der geistigen Liebe hingegen besteht darin, dass sie sich verschenkt. Auch die geistige Liebe ist unendlich, aber ihr Glück wird umso größer, je mehr sie sich verschenkt. Scheler schließt damit die sinnliche Liebe nicht aus. Er weist aber darauf hin, dass die rein sinnliche Liebe nie zu einer wahren Erfüllung finden kann. Sie muss deshalb immer mit der geistigen Liebe verbunden sein. Also die sinnliche Liebe besteht im Verlangen und Begehren, aber sie macht, wenn sie ganz einseitig gesehen wird, umso durstiger, je mehr man davon trinkt. Die geistige Liebe hingegen besteht darin, dass sie sich verschenkt. Und dadurch, dass sie sich verschenkt, wird ihr Glück immer größer. Also wir können sagen, die sinnliche Liebe ist unendlich, wird aber nie erfüllt. Und die geistige Liebe, die sich verschenkt, erfährt ein Glück, das immer größer wird. Scheler macht auch darauf aufmerksam, dass die geistige Liebe sehend macht. Die geistige Liebe lässt uns die verborgenen Werte in einem Menschen sehen und lässt uns immer tiefer in das Wesen des anderen eindringen. Auf diese Weise macht die sehende Liebe alles schöner und tiefer. Im Gegensatz zur geistigen Liebe macht die sinnliche Liebe oft blind. Sie führt zur Leidenschaft und lässt uns die tieferen Werte des Menschen nicht mehr erkennen. Sie führt zur Blindheit gegenüber der Person des anderen. Scheler sieht schließlich in Gott die Quelle aller Liebe und sagt, dass der Mensch deshalb seine Liebe auch auf Gott ausrichten muss. Auf diese Weise erhält er durch die Verbindung mit Gott die wahre Liebe geschenkt. Und weil die Liebe Gottes darin besteht, dass er die Menschen liebt, lernt er durch die Liebe zu Gott auch die Liebe zu den Menschen. Der Mensch hat also die Aufgabe, die Dinge und die Menschen so zu lieben, wie Gott sie liebt. Die Liebe Gottes muss zum Vorbild werden für die Liebe des Menschen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Max Scheler sagt also, dass die Liebe das Grundgesetz des Menschen und der Gesellschaft sein muss. Er sagt, dass der Mensch zuerst ein liebendes Wesen sein muss, damit er überhaupt richtig erkennen kann und richtig wollen kann. Denn nur wenn der Mensch von der Liebe bestimmt wird, hat er die richtige Erkenntnis und auch das richtige Wollen. Dann weist Max Scheler auch darauf hin, dass es zwei Arten von Liebe gibt. Es gibt die sinnliche Liebe und die geistige Liebe. Die sinnliche Liebe strebt und begehrt, aber sie findet nie ihre letzte Erfüllung. Die geistige Liebe hingegen strebt nicht, sondern verschenkt sich. Und dadurch, dass sie sich verschenkt, wird sie immer glücklicher. Max Scheler schließt die sinnliche Liebe nicht aus, aber er ordnet die sinnliche Liebe der geistigen Liebe unter. Max Scheler bejaht den Eros, aber der Eros muss von der geistigen Liebe geführt werden. Sonst wird der Eros zur Leidenschaft. Sonst macht die Leidenschaft den Menschen blind. Also die sinnliche Liebe hat ihre Berechtigung, aber sie muss von der geistigen Liebe bestimmt werden. Dann sagt Max Scheler auch, dass die geistige Liebe den Menschen die tieferen Werte im anderen Menschen erkennen lässt. Nur wenn man den Menschen mit einer geistigen Liebe betrachtet, kann man seine tieferen Werte erkennen. Wenn ich ihn nur mit einer sinnlichen Liebe betrachte, kann ich die geistigen Werte in ihm nicht erkennen. Und deswegen sagt Max Scheler, ich brauche die geistige Liebe, damit ich die geistigen Werte im Menschen erblicken kann. Und die liebe ich dann weit mehr als das Sinnliche eines Menschen. Und schließlich sagt dann Max Scheler auch, dass die Liebe in Gott ihre eigentliche Quelle findet. Der Mensch muss mit Gott in Verbindung treten, damit er aus der Liebe Gottes die wahre Liebe entwickeln kann. Die Liebe Gottes ist der Maßstab für den Menschen. Und dadurch wird die Liebe des Menschen, die sich am Vorbild Gottes orientiert, zur echten, bleibenden Liebe. Liebe Freunde, das sind wunderbare Gedanken, die hier Max Scheler entwickelt. Also die Liebe ist das Grundgesetz des Menschen und der Gesellschaft. Es geht um die wahre Liebe, die in der geistigen Liebe besteht. Es geht um die sehende Liebe, die die Werte des Menschen entdeckt. Und es geht um die Liebe, die sich an der Liebe Gottes orientiert, damit sie in Gott und in seiner Liebe das Vorbild einer wahren Liebe hat. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier möchte ich meine Ausführungen beenden und gebe nun zurück an das Studio von Radio Maria.
Vielen herzlichen Dank, ihr liebe Hörerinnen und Hörer. Uns bleiben noch ein paar Minuten Zeit. Wenn Sie also gerne eine Frage stellen möchten, einen Beitrag zu dieser Sendung haben, zum Grundkurs Philosophie mit dem Thema Phänomenologie unter dem Untertitel Philosoph Max Scheler, so können Sie nun anrufen hier im Studio in Wien unter der Nummer 0720 578 578. Von außerhalb Österreichs 0043 720 578 578. Uns hat ein Anruf erreicht und so darf ich nun Valerie aus Wien begrüßen.
Ja, guten Abend, Herr Doktor. Danke für Ihre wunderbaren Darlegungen. Es ist echt eine Wohltat, einmal wieder so eine Philosophie zu haben. Ich wollte fragen, ob Max Scheler auch angegriffen wurde, weil das ist ja eben ein Gegensatz zu dem, was so die Welt denkt oder denken soll, die ganzen Ideologien. Und da wollte ich Sie fragen, wie ist das aufgenommen worden, nicht nur von denen, die ihm nachgegangen sind, also wie Edith Stein, aber hatte er auch Feinde und wie hat das ausgeschaut?
Ja, wir können eines sagen, also dass Max Scheler vor allem im Bereich der Ethik, der Moral für viele Menschen eine große Hoffnung war, weil man nun endlich einmal wieder die Möglichkeit hatte, die Moral als eine objektive Größe zu erkennen. Max Scheler war also als ehemaliger Schüler von Kant ein Beweis dafür, dass der Mensch sich nicht mit dem kategorischen Imperativ zufrieden gibt. Die Moral kann man nicht einfach durch einen Befehl verordnen, sondern Max Scheler hat darauf hingewiesen, dass die Moral auf der Liebe aufbauen muss. Er hat sicherlich auch seine Kritiker gehabt, vor allem auch dadurch, dass er dann gegen Ende seines Lebens selber noch einmal seine Einstellung gewechselt hat und vom katholischen Denker zu einem pantheistischen Denker geworden ist. Er hat zwar auch in der letzten Phase seines Lebens noch viele wertvolle Erkenntnisse gewonnen und vermittelt, aber man hat doch gespürt, dass Max Scheler in seinem eigenen Wesen eine Veränderung erfahren hat. Also wir können sagen, dass Wesentliche von ihm, das er in seiner christlichen Phase entwickelt hat, das hat eine große Nachwirkung gehabt. Und ich habe auch darauf hingewiesen, dass ein Karol Wojtyła, der spätere Johannes Paul II., sich mit Max Scheler intensiv beschäftigt hat. Und das sagt wohl sehr viel.
Vielen herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ich würde vorschlagen, im Anbetracht der Zeit gehen wir nun weiter zu unserem nächsten Anrufer, zu Karl aus dem Wienerwald.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Karl aus dem Wienerwald. Herr Dr. Ecker, verstehen Sie mich?
Ja, ich höre Sie, danke.
Ja, ich möchte den Begriff der Phänomenologie, das ist schwierig zum auszusprechen, zur Sprache bringen. Und zwar habe ich einen Aufsatz gelesen in der Zeitung Die Presse, das ist schon ziemlich lang her, da hat ein polnischer Philosoph über das Böse und die Rolle von Feindbildern geschrieben. Das war Josef Tischner. Jetzt wollte ich Sie fragen, kennen Sie diesen Herrn? Er ist schon verstorben, aber der Aufsatz ist ganz großartig.
Also ich kenne diesen Namen nicht. Also es kann sein, dass ich mal was von ihm gelesen habe, aber auseinandergesetzt habe ich mich mit diesem Denker nicht. Und deswegen würde es mich sehr interessieren zu hören, was dieser Mann für Gedanken vertreten hat im Hinblick auf die Phänomenologie.
Naja, eben die Phänomene, also zum Beispiel das Böse ist ein Phänomen. Und man hat diesen Herrn Tischner, den Professor Tischner, der in Krakau gelehrt hat, den hat man in Wien gefragt, wofür die Christen den Teufel brauchen. Und der schreibt dann einen Aufsatz drüber. Also die Phänomene sind eben wichtig.
Ja, also sagen wir mal so, ich glaube jetzt fast, dass ich mich erinnern kann, dass ich auch von diesem Professor einiges mal gelesen habe, aber bei mir liegen manche Dinge schon sehr lange zurück. Aber selbstverständlich sind die Phänomene wichtig, weil wir nämlich nur über die Phänomene zu den Dingen, die hinter den Phänomenen stehen, vordringen können. Also wenn wir mal Folgendes ganz einfach darstellen, von allen Dingen haben wir zunächst eine Erscheinung. Ja? Also wir haben einen Schrank vor uns und das ist ein Phänomen. Dieser Schrank erscheint uns Und jetzt müssen wir versuchen, durch das Phänomen dieses Schrankes zum Wesen des Schrankes vorzudringen. Also jede Erkenntnis im äußeren Sinn beginnt mit einem Phänomen, mit einer Erscheinung der Dinge, wie sie sich uns zeigen. Und jetzt ist es die Aufgabe der Erkenntnis, gewissermaßen durch dieses Bild, durch dieses Phänomen vorzudringen bis zum Ding an sich. Also ohne Phänomen gibt es keine Möglichkeit, an die materiellen Dinge heranzukommen. Die erscheinen und sie zeigen sich als Bild und. Und jetzt müssen wir eine Methode entwickeln, dass wir durch diese Bilder hindurchdringen bis zu den Dingen als solchen. Also es stimmt auf jeden Fall, das Phänomen ist notwendig, damit sich uns das Ding zeigt. Aber wir müssen dann schauen, dass wir durch dieses Bild, durch dieses Phänomen vordringen bis zum Wesen der Dinge.
Vielen Dank für diese Ausführungen. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit darf ich nun nochmals an Sie übergeben, Herr Dr. Peter Ecker, für die Schlussworte.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Phänomenologie ist für uns eine ganz wichtige philosophische Strömung, weil wir in der Phänomenologie erkennen können, dass es Denker gegeben hat, die sich die Frage gestellt haben, ob wir an die Wirklichkeit als solche herankommen oder ob es immer nur bei einem Phänomen bleibt, ob die ganze Wirklichkeit für uns immer nur ein Bild ist und dass wir nicht imstande sind, das zu erkennen, was hinter dem Phänomen, hinter der Erscheinung und hinter dem Bild liegt. Und auf diese Art und Weise hat uns die Phänomenologie die Möglichkeit eröffnet, dass wir wirklich wieder bis zum Objekt vorstoßen und dass wir nicht nur sagen können, es ist ohnehin alles nur subjektiv, so wie ich es eben sehe, so wie ich es erkenne, so wie ich es denke. In dem Moment nämlich, wo es möglich ist, die Dinge auch wieder objektiv zu erfassen, können wir sagen, so sind die Dinge wirklich. Und wenn wir die Dinge in ihrer Wirklichkeit erfassen, dann erfahren wir sie auch, erkennen wir sie auch als Wahrheit. Die Wahrheit besteht darin, dass eine Erkenntnis mit einer Sache übereinstimmt. Und das ist genau das, was heute immer wieder in Frage gestellt wird. Heute sagt man, es gibt keine Wahrheit. Ja, man sagt sogar, es darf keine Wahrheit geben. Weil nur dann ist es möglich, dass jeder seine eigene Meinung behält. Aber wenn wir mal von der Philosophie im wahren Sinn ausgehen, dann müssen wir sagen, die Philosophie bemüht sich eben, die Wirklichkeit so zu erkennen, wie sie wirklich ist. Sie will wissen, wie die Dinge wirklich sind. Sie will wissen, was die Wahrheit ist. Und jeder von uns ist daran interessiert, die Wahrheit zu erkennen und nicht nur in einer Meinung zu schweben. Und das ist genau heute der Fall. Heute haben wir den Relativismus. Und Papst Benedikt XVI. Spricht sogar von einer Diktatur des Relativismus. Aber wir müssen sagen, es braucht die Erkenntnis der Wahrheit, weil nur dann sind wir imstande, die Wirklichkeit zu erkennen. Und nur wenn wir imstande sind, die Wirklichkeit zu erkennen, sind wir lebensfähig. Und nur dann, wenn wir alle gemeinsam die Wirklichkeit erkennen, können wir versuchen, eine gemeinsame Grundlage zu schaffen. Dann gibt es gemeinsame Werte und die sind unantastbar, weil sie wahr sind. Ja, liebe Freunde, also Sie sehen, die Phänomenologie beschäftigt sich mit einer Frage, die auch uns im Tiefsten bewegt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch einmal mit dieser phänomenologischen Philosophie auseinandersetzen. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und recht frohe Weihnachten in einem christlichen Sinn. Gott möge Sie segnen und in Ihrem Tiefsten mit Frieden erfüllen.
Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Peter Ecker, für diese wundervollen Ausführungen zum Grundkurs Philosophie und zur Phänomenologie, ganz besonders jetzt auch im Hinblick auf die Ausführungen zu Max Scheler. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung nachhören möchten, so finden Sie in Kürze die Sendung Grundkurs Philosophie Phänomenologie mit Dr. Peter Ecker auf unserer Radiothek unter www.radiomaria.at. Am Mikrofon für Sie Martina Kuttmeier. In Kürze beten wir nun gemeinsam die Komplett.